Laut einer aktuellen Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, hat 2021 kein Land die internationalen Grenzwerte für Luftqualität einhalten können.
Telegram, glaube ich, ist noch erlaubt. Da erfüllt Telegram in Russland tatsächlich mal eine positive Funktion, dass man sich da noch so ein bisschen informieren kann. YouTube ist, glaube ich, zumindest eingeschränkt auch noch nutzbar, aber das ist ja auch nur eine Frage der Zeit.
Liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fact My Brain, um ganz genau zu sein, die Fact My März-Folge. Wir haben nämlich einen weiteren Monat in diesem Jahr 2022 hinter uns gebracht und wollen über die neuesten Themen, den heißesten Scheiß aus dem März sprechen. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern Tobi ist auch da, nämlich von den Salomonen heute per Fernfunkschalte zugeschaltet. Guten Tag, Tobi, können Sie mich hören?
Hallo, hallo, steht die Verbindung?
Die Verbindung steht.
Ja, ich kann Sie hören, alles klar. Wir haben vielleicht ein kleines bisschen Verzögerung aufgrund der Distanz. Hallo, liebe Menschen, mit einem fröhlichen To Lead is to Serve begrüße ich euch von den Salomonen, wo wir diese Woche der berühmteste und beliebteste Podcast sind. Und To Lead is to Serve ist der Wahlspruch der Salomonen an dieser Stelle. Also führen heißt dienen. Sehr schön.
Das hat so ein bisschen auf jeden Fall autokratischen Hintergrund, würde ich vermuten, oder?
Naja, also wenn wir uns, aber ich sag mal, das wissen die Brainies natürlich alles, wenn wir uns die Staats- und Regierungsform der Salomonen angucken, dann ist klar, okay, wir haben es mit einer parlamentarischen Monarchie zu tun. Hm. Und der Staatsoberhaupt ist natürlich Königin Elisabeth II.
Ja, natürlich, klar. Die alte Bitch aus der Bretagne wieder. Das war.
Oha.
Ja, ich bin kein Fan von ihr, muss ich ehrlich sagen. Die ist schon negativ ganz oft aufgefallen in den News. Aber so viel zu den News aus England.
Genau. Gehen wir weg von England und gehen wir hin, würde ich sagen, zu den Faultieren. Stichwort Podcast-Tier des Monats. Oh yeah. Da gibt es natürlich zum Einstieg in diese Sendung auch wieder Fakten über Faultiere. Zwei Stück an der Zahl. Fakt Nummer eins. Faultiere leiten Wasser ab. Ihr Fell wächst vom Bauch in Richtung Rücken. Wenn sie nass werden, kann das Wasser so besser aus dem Fell fließen. Mm. Und der zweite Fakt, interessant für alle, die sich auch zum Beispiel für die Bristol-Stuhlform-Skala interessieren. Drei Fingerfaultiere klettern nur einmal in der Woche zum Kacken vom Baum herunter. Sie haben einen langen Verdauungsprozess und die langsame Bewegung am Boden macht sie angreifbar. Also verlassen sie ihren Baum nur einmal in der Woche zum Kacken.
Holy, das ist ja richtig energiesparend. Also das sind wirklich faule Tiere. Aber ich muss sagen, also ich hätte da keinen Bock drauf, einmal die Woche nur kacken zu gehen. Das hat ja schon einen Vorteil. So ja, ganz nervensystemorientiert gesehen.
Ich behaupte jetzt auch mal, du lebst auch nicht auf einem Baum, von dem du erst runterklettern müsstest.
Nein.
Siehste.
So, ich müsste ja vor aus meinem Bett zum Klo gehen.
Aus deinem Bett klettern und zum Klo. Aber siehst du, das ist ja schon mal ein Unterschied. Du kannst gehen und musst nicht kriechen und bist wahrscheinlich auch ein bisschen schneller unterwegs als so ein Faultier.
Das ist auch wahr. Ich wollte mich jetzt auch nicht mit diesem süßen Faultier auf eine Stufe stellen. Dafür ist die Evolution Mensch auf jeden Fall ein bisschen weiter fortgeschritten. Aber trotzdem, ich würde das kacken müssen.
Ja. So, apropos Kacke. Was auch richtig kacke ist, haha, was für eine Überleitung. Mhm. Was auch richtig kacke ist, tatsächlich, dass kurzfristig am Samstagmorgen war es, uns alle, die sich zumindest interessieren, die Nachricht erreichte, dass Taylor Hawkins tot ist. Taylor Hawkins, für alle die es nicht wissen, shame on you, ist der Schlagzeuger, muss man jetzt sagen, der Band Foo Fighters, weswegen, so viel sei schon mal gespoilert, ich in dieser Sendung auch ausschließlich Foo Fighters Songs auf die Playlist setzen werde. Mhm. Und die waren gerade auf einer Tournee unterwegs, gastierten in Südamerika und das letzte Konzert, was sie dort gegeben haben, aus Chile vom Lollapalooza Festival. Das kann man auch auf YouTube sich angucken, im Übrigen. Und ja, Taylor Hawkins ist 50 Jahre alt geworden. Meiner Meinung nach einer der besten Schlagzeuger aus dem Bereich der Rockmusik. Mhm. Und ja, hat mich schon irgendwie ziemlich betroffen gemacht, die Nachricht, weil ich die Foo Fighters doch sehr gern mag. Nicht zuletzt wegen des Sängers Dave Grohl, der ja in meinem Leben musikalisch eine sehr große Bedeutung auch hat. Und ja, deswegen auch der Hashtag dieser Sendung. Das nur als zwei kurze Sachen zum Einstieg.
Genau, wir huldigen also den lieben Schlagzeuger. Und das ist wirklich krass, dass ein Mensch so früh verstirbt. Das ist echt nicht schön, muss man mal sagen. Deswegen.
Ja, und das kurz nachdem Noah in Teilen zumindest auch die Foo Fighters so ein bisschen für sich entdeckt hat.
Ja, das ist wahr. Also du hast mich ja so ein bisschen auf den Geschmack gebracht. Also ein paar Songs höre ich ja auch von denen. Gut, die sind ein bisschen was älter, das sind jetzt nicht die neuesten Songs, aber es ist eine gute Band, auf jeden Fall. Deswegen, ich bin auch gespannt, wie es jetzt mit den Foo Fighters weitergeht. Ja, und hoffe, dass die lieben Bandkollegen da sehr schnell wieder auf die Beine kommen. Das ist ja echt kein schöner Verlust, den die da zu beklagen haben. Naja, gut, wie macht man da jetzt eine gute Überleitung? Wahrscheinlich gibt's da eigentlich gar keine für. Deswegen steigen wir einfach mal direkt rein. Ich habe euch ja gesagt, wir haben so ein bisschen bunt gemischte Tüte eigentlich heute am Start. Deswegen beginnen wir einfach mal mit den Tech-Riesen. Denn die Tech-Giganten bekommen strengere Regeln vorgesetzt. Kaum zu glauben, Google, Meta und Apple bekommen nämlich in naher Zukunft deutlich strengere Regeln von der Europäischen Union vor die Füße geknallt. Die EU-Staatsunterhändlerinnen, so, wir wollen ja gendern, und das EU-Parlament haben sich hierzu in Brüssel nämlich auf ein Gesetz über die digitalen Märkte geeinigt, das die Marktmacht der Internetriesen eingeschränkt und für einen fairen Wettbewerb sorgen soll. Ebenso sollen hierdurch die VerbraucherInnen, die natürlich am Ende der Prozesskette stehen, mehr Wahlmöglichkeiten bei Online-Angeboten erhalten und weniger, naja, kontrolliert gesteuert werden von den ganzen Tech-Giganten. Also es geht hier immer so ein bisschen um dieses Freiheitsthema, inwieweit werden wir jetzt hier ein bisschen influenced. Apple reagiert natürlich auf diese Aktion ein bisschen besorgt, ne? Schlauer Schachzug von denen, mit der Begründung, dass die Vorschriften unnötige Datenschutz- und Sicherheitslücken für NutzerInnen erschaffen. Und ebenso positionierte sich Apple mit den Worten, andere Regelungen dieses Digital Market Act werden es uns unmöglich machen, Gebühren für geistiges Eigentum zu erheben, in das wir sehr viel investieren. Also natürlich geht es ja auch schon wieder ein bisschen um den Urheberrechtsschutz. Aber nichtsdestotrotz, diese Koalition, Coalition for App Fairness, kurz CAF, in der sich Konkurrenten, vor allem von Apple und Google, wie jetzt zum Beispiel Spotify und Epic Games zusammengeschlossen haben, begrüßten diese Einigung hingegen und betitelten es als einen bedeutenden Schritt im Kampf für ein freies und faires mobiles Mobile-App-Ökosystem. Falls ihr euch vielleicht mal fragt, was sind jetzt eigentlich so Auszüge aus diesem Digital Market Act. Größere Messenger, wie jetzt zum Beispiel WhatsApp, das kennen wir ja alle. iMessage, ich als Apple-Nutzer kenne das vor allen Dingen auch, müssen auch Nachrichten von kleineren Diensten empfangen können. Also hier haben wir nicht nur WhatsApp zu WhatsApp oder iMessage zu iMessage. Ebenso drohen bei Verstößen diesen Unternehmen finanzielle Sanktionen in Ausnahmefällen oder auch die Aufspaltung der Unternehmen. Also hier haben wir einen ganz krassen Eingriff, muss man mal sagen. So sieht das aus, aber wir bleiben eigentlich auch direkt in dem Thema Digitales, zumindest in Ansätzen. Und da leite ich gerne mal zu dir rüber, Tobi, denn du hast ein bisschen was zum Thema Wirecard mitgebracht, ne?
Ja, das ist so. Wir machen weiter in unserer digitalen Ecke sozusagen in dieser Sendung. Ja, es ist endlich soweit. Der Ex-Wirecard-Chef Markus Braun wird angeklagt. Ihr habt es ja mit Sicherheit mitbekommen, ist ja jetzt mittlerweile auch schon eine ganze Zeit her, was Wirecard angeht und was da passiert ist letzten Endes. Und ja, Markus Braun, gegen den wird jetzt, wie gesagt, Anklage erhoben. Genau gesagt, Anklage wegen gewerbsmäßiger Bandenbetrug, Veruntreuung von Krass. Konzernvermögen, Bilanzfälschung und Kursmanipulation.
Hört sich nach einem sehr schweren Verbrecher an. Also ich war schon bei, was war das, Bandenkriminalität?
Gewerbsmäßiger Bandenbetrug.
Boah, Alter, das hört sich aber auch so richtig. Wir rauben hier eine. Ja, also es hört sich deutsch an, aber es hört sich so ein bisschen in meinem Kopf. Oder ich stelle mir dabei so ein. Ja, weiß ich nicht, so ein bisschen organisiertes Mafia-Gedöns vor, weißt du?
Ja, also das gibt da im Übrigen, wer sich dafür interessiert und so ein bisschen genauer verstehen möchte, was dort eigentlich passiert ist bei Wirecard, dem sei ein Podcast empfohlen an dieser Stelle, den ich mir auch angehört habe. Lässt sich auch ganz gut weghören, sind 8 Folgen, die jeweils so eine halbe Stunde oder eine gute halbe Stunde laufen auf Spotify. Wirecard, 1,9 Milliarden Lügen, heißt dieser Podcast von der Süddeutschen Zeitung, ist der produziert. Und da kriegt man so einen ganz guten Einblick in die Abläufe, was da wann passiert ist, wer da die handelnden Personen sind. Denn Markus Braun, das muss man auch dazu sagen, ist natürlich nicht der Einzige, sondern das gibt ja auch immer noch den Herrn Marschalek, der ja
immer noch auf der Flucht ist, ne?
Immer noch auf der Flucht ist, ganz genau. Wo ganz genau der sich befindet, weiß man nicht. Man munkelt, das gibt da verschiedene Gerüchte, man munkelt, dass er sich zum Beispiel in Russland aufhält und da von Russland so ein bisschen gedeckt wird. Der soll.
Wäre ja ein schlauer Schachzug, ne, aktuell.
Ja, generell hat er, glaube ich, auch mit irgendwelchen, ich weiß nicht genau, ob es russische waren, aber mit irgendwelchen Geheimdiensten auch zu tun gehabt und so. Von daher, das ist die eine Meldung aus der digitalen Ecke. Und die zweite kurze Meldung aus der digitalen Ecke, da tue ich mich so ein bisschen schwer damit, mal wieder zu sagen, wir haben gewarnt. Fuck, ja. My Brain hat gewarnt.
Der prophetische Podcast war wieder unterwegs.
Nichtsdestotrotz ist es so, das Landeskriminalamt Bayern hat sich jetzt dazu entschieden, künftig auf Palantir-Software zurückzugreifen.
Was war das denn nochmal?
Ja, Palantir ist eine Firma ist eine Firma von Peter Thiel, über den hatten wir auch kürzlich berichtet. Und von daher gerne nochmal ich weiß gar nicht, in welcher Sendung war denn das überhaupt, wo wir denn geredet haben.
Das war auch, das war über die Privatstädte letzten Monat.
Stimmt, über die Privatstädte, da gern mal reinhören, da erzählen wir was über Peter Thiel. Und der hat halt diese Firma Palantir, die Datenanalyse-Software herstellt. Und da hat jetzt das bayerische LKA sich entschieden, zukünftig die halt zu Recherche- und Analysezwecken zu nutzen, die Software. Und da besteht halt immer so ein bisschen der Verdacht des mangelnden Datenschutzes beziehungsweise des Datenmissbrauchs durch Peter Thiel und seine Firmen.
Also ich meine, Jan Böhmermann hat ja dazu schon ordentlich Nachrichten gespreadet in seinem ZDF-Magazin Royal. Und dass der da gegen einige Datenschutzverordnungen verstößt, das liegt ja ganz klar auf der Hand. Deswegen.
Hast du da, apropos, wo du den Namen gerade hier in die Runde wirfst, hast du da die aktuelle Sendung dir schon angeguckt?
Nee, habe ich noch nicht.
Tu es mal, er hat mal wieder was rausgekloppt, nämlich einen Smash-Hit, ein Lied hat er wieder rausgekloppt. diesmal geht es um das gesamte Schlager-Business. Florian Silbereisen und Co. im Fernsehen und wer da so hintersteckt und wie da so die Machtstrukturen sind und hat dementsprechend auch einen Schlagersong rausgehauen. Sehr cool, wie ich finde. Hat Hitpotenzial.
Ja, okay, gut. Ich höre mir das mal an. Aber ich finde, alle seine Lieder haben Hitpotenzial. Also sowohl im Bereich Hip-Hop als auch im Bereich Schlager. Er hat ja schon mal hier so einen gemacht. Wir hatten einen Song letzte Woche bei uns in unserer Jubiläumsfolge. Wie hieß der denn nochmal?
Von Jan Böhmermann?
Ja, das war, warte mal.
Den du abgefragt hast, ja, mit dieser Ski-Party-Song da.
Wie heißt der denn? Warte mal. Nee. Ischgl-Fieber, Husti-Husti, von Tommy Tellerlift und die Funkzauner Schneebrunzer, auch ein geiler Name, um ehrlich zu sein.
Ja, definitiv. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wie heißt der jetzt? Jürgen Michaels, glaube ich. Michaels. Ich glaube, so hieß der. Warte mal. Ich guck mal gerade kurz nach.
Prost, ne? Corona. Ja, aber wie dem auch sei, ich werde mir dann die Folge, glaube ich, nach der Podcast-Aufnahme mal anschauen und mich überraschen lassen, was Jan Böhmermann da eigentlich für ein tolles Lied gedroppt hat. Naja, findest du es?
Erzähl ruhig erstmal schon mal weiter. Ich jetzt muss jetzt mal auf
Gut,
YouTube wechseln.
dann, liebe Brainies, kriegt ihr die nächsten Nachrichten um die Ohren gescheppert, denn jetzt geht's so ein bisschen in das Richtung Klima, in das Thema Klima. Ich bin noch nicht ganz wach, ne? Es ist 10:49 Uhr, aber bitte, ja, Tobi, du hast was gefunden.
Gefunden, gefunden. Tatsächlich, Jürgen Michaels heißt der Künstler mit dem Song Micha, was hast du mir nur angetan? Ja,
Okay.
der heißt auch nur Jürgen Michaels, weil der Typ, um den es geht, der heißt nämlich Michael Jürgens.
Okay. Gut, ich muss mir die
Ja.
Folge also angucken, um
Whatsoever.
da jetzt mitreden zu können. Das mache ich dann, wie gesagt, im Anschluss sehr gerne. Aber kommen wir erstmal zurück zum Klimathema, denn wir haben ein Problem, Tobi.
Was denn für ein Problem?
Die Grenzwerte für Feinstaub sind am Limit. Mal wieder.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt nichts also natürlich ist das scheiße, aber das ist ja jetzt nichts weltbewegend Neues, als hätten wir noch nie davon gehört.
Sollte man meinen, aber irgendwie ist es auch der Wahnsinn, nämlich laut einer aktuellen Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, hat 2021 kein Land die internationalen Grenzwerte für Luftqualität einhalten können. Diese sollten nach diesen WHO-Angaben die Konzentration von kleinen Feinstaubpartikeln der Größe, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen in diese Normgeschichten, PM 2,5, den Wert von 5 Mikrogramm pro Kubikmeter nicht überschreiten. Jetzt wurden roundabout 6.475 Städte gemessen und Überraschung, Überraschung, nur 3,4% dafür erfüllten diese Norm im Jahr 2021. In 93 Städten wurden extreme Luftverschmutzungen gemessen, die das Zehnfache der empfohlenen Höchstwerte betrugen. Also total over the top. Das Thema Klima ist so aktuell wie ja eh und je eigentlich. Und trotzdem kriegen wir es nicht geschissen, mal zu gucken, dass wir diese Angaben einhalten können. Das ist irgendwie sehr enttäuschend. Natürlich gibt es auch viele Länder, die große Fortschritte bei der Reduzierung machen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier China die haben mit sehr hohen Werten begonnen, die im Laufe der Zeit immer weiter gesunken sind. Allerdings stieg zum Beispiel die Luftverschmutzung nach der Pandemie oder nach dem pandemiebedingten Stillstand in einigen Regionen wieder richtig stark an, wie zum Beispiel das in Indien der Fall war. Hierfür ist ein Paradebeispiel die Stadt Neu-Delhi, da diese, ja, eigentlich, das ist die am stärksten verschmutzte Hauptstadt der Welt. Bangladesch beispielsweise war das stärkste verschmutzte Land, gefolgt vom Tschad. Deutschland zum Beispiel befindet sich auf Platz 89. Also wir sind auch in den Top 100, was jetzt nicht unbedingt positiv ist. Dementsprechend sollten wir uns da doch mal sehr harte Gedanken drüber machen. Naja, wie inflationär wir eigentlich unser Auto gebrauchen, ob es irgendwie notwendig ist, die 500 Meter mit dem Auto zum Edeka zu fahren, um da einkaufen zu gehen, oder ob wir nicht mal das Fahrrad nehmen, oder?
Ja, da so viel sei schon mal gespoilert, dass wir heute am Ende der Sendung bei den Good News habe ich, das passt sehr zu deinem Thema, unabgesprochen im Übrigen,
Okay.
habe ich einen Good News mit dem Titel 10 Punkte für reduzierten Ölverbrauch. Das
Oh.
passt ja ganz gut dazu. Und ja, was ich immer nicht verstehe, ist, dass man nicht jetzt, also vielleicht ist das so ein bisschen perfide oder so, aber dass man nicht jetzt die Zeit, in der wir uns ohnehin gerade befinden, einfach genau dafür nutzt, radikal sozusagen einen Umstieg endlich mal zu machen, weil es ja ohnehin so viele äußere Faktoren gibt, die im ersten Moment jetzt mit Umweltschutz vielleicht gar nichts zu tun haben, die uns eigentlich dazu zwingen, das zu tun und deswegen eine gute Gelegenheit bieten. Also ich meine jetzt so das Thema Ukraine-Konflikt, steigender Öl- bzw. Spritpreis, da habe ich ja auch gleich noch eine kurze Meldung dazu, dass man da eben halt nicht sagt, hey, okay, da macht es aus den Gründen auch schon Sinn, weniger Auto zu fahren beispielsweise, beziehungsweise es geht ja auch um die Sanktionen gegen Putin, dass man da sagt, hey, okay, auch wenn kurzfristig vielleicht ein gewisser Schaden entsteht, dann kappen wir jetzt eben halt diese ganze fossile Energieversorgung und sehen uns dadurch natürlich noch viel mehr genötigt, alles dafür zu tun, Erneuerbare halt auszubauen, um uns unabhängig zu machen und so ja gleichermaßen auch der Umwelt etwas Gutes zu tun.
Da gebe ich dir völlig recht. Das, was ich wiederum nicht verstehe, ist, warum bekommen wir Menschen es nicht in unseren Kopf, dass dieses Klimathema eigentlich die zentrale Lösung für alles ist? Komplett für alles. Und warum laufen wir immer noch diesem wohlbekannten Mainstream hinterher und sind der Meinung, wir müssen Fast Fashion beispielsweise haben, wir brauchen ganz viele Klamotten, womit wir dann unser Selbstbild in irgendeiner Art und Weise bestärken können und nach außen hin zeigen können auf Instagram und Co. Warum können wir nicht regional Lebensmittel einkaufen? Es gibt mittlerweile so viele Anbieter dafür und die sind nicht teuer. Na, warum müssen wir denn immer noch super viel Fleisch konsumieren? Warum muss es den Burger bei McDonald's immer noch für 99 Cent geben? Das sind auch solche Fragen. Das kapiere ich einfach nicht.
Naja, auf der anderen Seite ist auch klar, ne, dass wir nicht alles, was wir jetzt zum Beispiel für unsere Ernährung benutzen, regional herbekommen. Also die, die Avocado beispielsweise, die gibt es eben halt regional nicht so oder irgendwelche Südfrüchte oder sonst irgendetwas. Es gibt eben halt ganz viele Dinge, auf die wir nicht verzichten wollen, auf die man theoretisch eigentlich verzichten müsste. Mhm. Aber da können auch wir beide uns natürlich an unsere eigene Nase fassen. So, natürlich gibt es Dinge, die wir auch kaufen und konsumieren, die jetzt nicht regional sind. Aber ich bin schon der Meinung, es könnte und sollte eine wesentlich stärkere Entwicklung in diese Richtung geben, als das aktuell zu sehen ist. Und wir haben ja in den vergangenen Jahren sozusagen in unseren Sendungen bei den Good News auch immer mal hingewiesen auf bestimmte Produkte, Projekte, Firmen, Initiativen oder sonst irgendetwas, die genau in diese Richtung gehen.
Genau das ist es nämlich. Also ich will jetzt mich hier auch nicht freisprechen irgendwie, dass ich kein Klimasünder bin. Das bin ich, das sind wir, glaube ich, alle. Das ist gar nicht vermeidbar, weil es einfach so viele tolle Sachen in unserer Welt gibt, die wir gerne nutzen möchten und die natürlich dafür sorgen, dass halt mehr Methan, CO2 oder sonstiges in die Atmosphäre geblasen wird. Darum geht's ja auch nicht. Aber es geht ja darum, einfach eine Awareness darüber, also dafür zu schaffen. Ne? Ja, ich sprach jetzt zum Beispiel vorhin das Thema Fast Fashion an. Also ich weiß nicht, ob du schon mal von dem Hersteller Shein oder Shine oder wie er auch immer heißt gehört hast.
Weiß ich jetzt nicht genau.
Das ist halt so ein chinesisches, ja, Unternehmen quasi, was Mode von anderen Marken ja eigentlich kopiert quasi oder von kleineren Designern auch kopiert und ja jeden Tag neue Kollektionen rausbringt. Also es ist wirklich fast Fashion. So, und das, ja, die Kleidung ist eigentlich hergestellt aus 100% Polyester. So, und wird halt von irgendwelchen selbstständigen Näherinnen in irgendwelchen Garagen in China genäht. So, also eigentlich ist das Unternehmen extrem verurteilbar. So.
Meine Schwester, die Polyester.
Ja, so quasi, ne? Aber trotzdem gibt es halt ganz, ganz viele Influencer, die das auf TikTok und Instagram promoten. Es gibt ganz viele Menschen in meinem Alter, die da einkaufen.
Da haben wir ja schon wieder dann ein neues Problem, weil das ja vermutlich auch einhergeht mit einer nicht artgerechten Haltung der Polyestertiere zum Beispiel, die dann für ihr Fell wahrscheinlich geschlachtet, also getötet werden. Das finde ich auch nicht gut.
Ja, genau, richtig. So, kommen wir aber nochmal zu anderen Dingen, die andere Menschen in Deutschland bewegen und nicht so ganz gut finden, und das sind ja eigentlich die Spritpreise, ne?
Genau, Spritpreise, auch eine kurze Meldung, der Robert Habeck, unser lieber Freund, der hat das Bundeskartellamt veranlasst, sich mal die Kraftstoffpreise anzuschauen, denn klar ist, durch den Krieg in der Ukraine sind natürlich sprunghaft die Rohölpreise gestiegen, danach aber auch wieder relativ schnell abgesunken. Die Kraftstoffpreise selber sind aber munter weiter angestiegen. Und da besteht jetzt natürlich der, wie ich finde, berechtigte Verdacht, dass die Mineralölkonzerne sich jetzt in dieser Situation nochmal so richtig schön die Taschen voll machen. Was ich, das sind immer Sachen, wenn ich sowas höre, ja, wird wahrscheinlich so sein. Betriebswirtschaftlich nachvollziehbar, menschlich sowas von daneben. Und wieder mal eine Geschichte oder eine Tatsache, die mir zeigt, wie so vieles seit Beginn der Corona-Pandemie, dass wir halt in einer Welt leben, wo wirtschaftliche Interessen immer vor menschlichen Interessen gehen.
Klar.
Das haben wir, glaube ich, in der letzten Zeit ganz, ganz oft vor Augen geführt. Und das einzig Positive daran ist, glaube ich, dass es immer mehr Menschen gibt, die das erkennen und sagen, das kann ja eigentlich nicht die Art und Weise sein, wie wir hier leben wollen. Von daher schämt euch, Mineralölkonzerne. Und was jetzt natürlich noch besonders schwierig ist, ist, dass die Bundesregierung, ist jetzt so meine persönliche Meinung, dass die Bundesregierung ja die Menschen unterstützen möchte, aufgrund der hohen Preise an den Tankstellen, finde ich unterm Strich auch in Ordnung, weil es wirklich viele Leute gibt, die angewiesen sind auf das Auto, nicht zuletzt, weil die öffentliche Verkehrsinfrastruktur nicht so ist, wie sie sein sollte. Aber das ist ein anderes Thema, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und gleichzeitig bedeutet das aber ja, dass dann mit Steuergeldern quasi die hohen Profite der Mineralölkonzerne subventioniert werden. Und das ist natürlich auch nicht richtig.
Nee.
Mal gucken, aber was durch diese Kartellprüfung da rauskommt.
Ja, das wird interessant, ne? Auf jeden Fall. Also, ja. Trotzdem finde ich diese Situation eigentlich mal interessant hinsichtlich des Verhaltens der Menschen. Also ich gucke mich an, weil beispielsweise auch Petitionen, kurz nachdem die Spritpreise in die Höhe geschnellt sind, Petitionen ja ohne Ende veröffentlicht wurden, die doch bitte unterzeichnet werden sollen, dass halt die Spritpreise nicht teurer als 1,50 Euro werden sollen. Also das ist quasi ja schon mal so ein Gedankenexperiment in Real Life jetzt gerade, was wir hier live erleben, dass in 10 Jahren die Spritpreise auf jeden Fall so sein werden und dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass es halt Sprit nicht unendlich gibt und dass natürlich auch Länder, die halt diese ja Ölhähne, sage ich jetzt mal, dazu haben, dass die uns auch einfach mal den Hahn zudrehen können und dass wir dann krasse Probleme bekommen. Auch wieder ein Hinweis darauf, dass erneuerbare Energien, Elektromobilität wichtige Themen in unserer heutigen Zeit sind, nicht nur in Richtung Klimapolitik, sondern auch in Richtung einer Sicherheitspolitik, einer Geopolitik.
Ja. Ja, ich hoffe, dass in 10 Jahren Spritpreise gar kein Thema mehr sind, weil Verbrennungsmotoren bis dahin verboten sind.
Das glaube ich nicht.
Ja, normalerweise glaube ich das auch nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das Klima in 10 Jahren uns schon längst dazu gezwungen haben wird, einzulenken und das so zu regeln.
Ja, aber was meinst du, was passiert dann? Dann lassen alle Leute ihre Autos zu Hause stehen oder wie? Und kaufen sich dann neue?
Ja, da ist ja scheißegal, was dann passiert so, denn sind halt nur noch Elektroautos meinetwegen unterwegs, die mit nachhaltiger Energie versorgt werden, günstigstenfalls. Ganz ehrlich gesagt, mir ist es auch scheißegal. So, die Dinger, die gehören verboten und fertig. So, was dann passiert, wird man sehen.
Ja.
So, es ist ja immer, ich finde es
aber kein Politiker der Welt hat dafür die Eier. Das wissen wir doch alle.
Ja, sind ja noch 10 Jahre Zeit. Wir können ja, ich schreibe mir das hier mal auf. In 10 Jahren in unserem Podcast gucken wir mal, wo wir dann stehen.
Ja, gut.
Apropos 10 Jahre.
Ja.
Nicht 10 Jahre, sondern 100 Tage. Aha. 100 Tage war jetzt im März die Ampelregierung im Amt. Und ohne, dass wir da jetzt oder dass ich da jetzt irgendwelche Fakten präsentieren möchte, möchte ich dich ganz gern mal fragen, Noah, wie ist denn so ganz subjektiv von deinem Eindruck her dein Fazit 100 Tage neue Regierung? Wie machen die sich?
Ja, also von Olaf Scholz höre ich aktuell nicht so viel. Ich glaube, das Letzte, was ich gehört habe von ihm, ist, dass er im Pullover abgelichtet wurde in seinem Flugzeug. Das war voll der Skandal. Das war wirklich das letzte Mal, dass ich was von dem gehört habe.
Wo ich mich allerdings tatsächlich
gar nicht frage. Bullshit, der hat doch mit Putin gequatscht. Da gibt es doch dieses Foto an diesem 6 Meter langen Tisch. Das habe ich noch mitbekommen von ihm.
Richtig, das war, glaube ich, danach. Aber ich stelle mir tatsächlich die Frage, warum ist das ein Skandal, dass Olaf Scholz einen Pullover trägt? So, hä?
Weiß ich nicht, weil wir alle einen an der Klatsche haben, die Bild lesen. Also
Meine Güte, also der, weißt du, amerikanische
Präsidenten. Oh Gott, er trägt ein Pullover. Ja. Scandalous.
Amerikanische Präsidenten tragen Bomberjacken, setzen sich Cappies auf und tragen Sonnenbrillen. Hast du schon mal einen deutschen Politiker vor einer Kamera mit irgendeiner Ray-Ban-Sonnenbrille oder so gesehen? Ich nicht. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Und wäre vielleicht auch mal was, wenn Olaf Scholz mal so ein Cappy und so eine Sonnenbrille aufsetzen würde.
Das höchste der Gefühle war ja wirklich Jens Spahn mit seiner Hornbrille. Das war so das höchste der Gefühle.
Ja, da gibt's ja mehrere. Also hier, wie heißt der von der CSU? Nicht Andi B. Scheuert, sondern Dobrindt. Dobrindt, genau. Der trägt doch auch immer so eine Brille mit so einem dicken Rand und so.
Hey, also, ja. Das ist ja... Ja gut, aber die sieht ja jetzt nicht so nach 80er aus, ne? Deswegen finde ich, fällt das nicht so sehr ins Gewicht. Nee, also zumindest ist es nicht so in meinem Kopf verankert, dass ich mich da jetzt bewusst dran erinnern könnte.
Whatsoever, auf jeden Fall Olaf Scholz, Putin, Tisch und Pullover. Ist das dann
ein
Fazit 100 Tage Bundesregierung?
Nee, weiß ich nicht. Also unser lieber Gesundheitsminister Herr Lauterbach hat ja noch gedroppt, dass in dieser Legislaturperiode Cannabis legalisiert werden soll. Das bedeutet, damit hat er sich sehr beliebt gemacht bei meiner Generation.
Ich vermute allerdings mal, dass das jetzt deutlich nach hinten gerückt ist in der Priorität.
Das denke ich auch.
Auch noch etwas dauern wird.
Von unserer Frau Baerbock hört man eigentlich immer nur, dass sie als Frau in der Position als Außenministerin überhaupt gar nicht geeignet ist und total schwächelt.
Und für mich, in meiner Wahrnehmung, ist Baerbock die größte positive Überraschung aus dieser ganzen Regierung, weil die einen richtig, richtig guten Job macht, wie ich finde.
Und ich finde, Habeck ist voll die Lusche geworden.
Das sehe ich zum Beispiel total anders. Was ich, wo ich Habeck loben muss, ist seine Art der Kommunikation.
Ja.
Dass er halt sehr viel erklärt. Im Nachhinein, wir kommen ja im zweiten Teil zum Thema Ukraine. Im Nachhinein ist er auch der Einzige, der offensichtlich im Vorhinein die Lage in der Ukraine richtig eingeschätzt hat, weil der ja während des Wahlkampfes letztes Jahr in die Ukraine gereist ist und von dort sogar ja schon Forderungen nach Waffenlieferungen gestellt hat und auf die Gefahr hingewiesen hat, die von Russland ausgeht und zu dem Zeitpunkt allerdings von den Grünen noch zurückgepfiffen wurde, weil die gerade das Thema Waffenlieferungen natürlich überhaupt gar nicht zu den Grünen in Wahlkampfzeiten halt irgendwie gepasst hat. So. Von daher bin ich auch mit Habeck super zufrieden, was der für einen Job macht und dass er nicht dogmatisch auf seinen ursprünglich grünen Positionen beharrt, sondern halt auch in den sauren Apfel beißt und in andere nicht demokratische Länder fährt, um Alternativen zur Energieversorgung zu verhandeln und so. Das ist ihm mit Sicherheit auch nicht leicht gefallen.
Kann ich. Also wir reden von Katar zum Beispiel, ne?
Ja, genau.
Ja, schwierige Geschichte, aber weiß ich nicht, der war für mich präsenter, bevor er gewählt wurde, beziehungsweise als es noch die alte Regierung gab. Vielleicht liegt das auch an der Polarisierung zu diesem Zeitpunkt. Der Wahlkampf war ja auch relativ knackig, ne, sagen wir es mal so.
Und es liegt auch an den Medien, die er nutzt. Also ich weiß nicht, abonnieren mal auf Instagram und dann bekommst du relativ viel mit.
Ja,
weil tatsächlich dort kann man sich drüber streiten, ob das richtige Medium ist. Ich finde, mittlerweile kann man das schon vertreten, weil er dort auch regelmäßig Statements und Videos hochlädt und sehr dezidiert auch erklärt, mit wem er sich trifft, was er da macht und warum und wieso, weshalb und so.
Also ja, ich habe letztes Mal eine Werbung von ihm gesehen oder angezeigt bekommen, wo er irgendwie 8 Minuten lang irgendwas erklärt hat.
Das war, als er in Katar war, meine ich.
Ja, das kann gut möglich sein. Finde ich auch sehr positiv, aber ich bin ehrlich, ich würde ihn jetzt nicht abonnieren, weil ich mich eigentlich versuche, eher weniger im Insta-Land aufzuhalten. und wenn, dann tatsächlich nur, um Kochvideos zu gucken. Also ich bin auch aktuell bewusst Nachrichten am Ausblenden. Ich weiß, eigentlich ist das wichtig, sich darüber zu informieren, was in der Welt abgeht. Aber jeden Tag mir irgendwie so negative Sachen reinziehen, das ist...
Kann ich verstehen.
Das schlägt auf mein Gemüt, das möchte ich nicht.
Dann mache ich es ganz kurz. Mein Fazit, also viele Dinge sind natürlich, viele Dinge der neuen Bundesregierung sind natürlich noch liegen geblieben oder werden irgendwie gar nicht mehr erwähnt. Letzten Endes glaube ich einfach, dass sich die neue Bundesregierung ihre ersten 100 Tage auch völlig anders vorgestellt haben als das, was in der Realität passiert mit diesen unheimlich hohen Inzidenzen und dann diesem furchtbaren Krieg in der Ukraine. Das bestimmt natürlich im Moment alles, nachvollziehbarerweise auch. Deswegen fällt es mir auch schwer, jetzt ein unbeeinflusstes Fazit zu ziehen über die ersten 100 Tage. Unterm Strich, angesichts der aktuellen Situation, bin ich aber recht zufrieden mit dem, was passiert, bis auf so ein paar Ausnahmen vielleicht von Äußerungen, die da getätigt werden. FDP sehe ich immer noch so ein bisschen skeptisch, was dieser so veranstalten teilweise sagen, aber das nur so als
kurz. Die sind sehr inkonsistent in sich selber. Das ist irgendwie, es gibt da sehr viele Lager, die sich aufgesplittet haben. Ich glaube, der Herr Kubicki, der ist da auch so ein gewisser Treiber. Na, sagen wir es mal so.
Ja, Kubicki. Gut.
Kubicki. Aber gut, bleiben wir doch einfach mal ganz kurz noch bei dem Thema, ja, was heißt Regierung? Bleiben wir bei dem Thema Klima, Spritpreise, Plastikmüll und so. Ich will jetzt ein bisschen über den Plastikmüll eigentlich reden.
Oh, ja, bitte, genau. Gerne.
Es geht nämlich jetzt dem Plastikmüll an den Kragen. Diesen Monat gab es nämlich eine Umweltversammlung der Vereinten Nationen, um über die globale Müll- oder Plastikmüllentsorgung zu verhandeln. Und hierbei konnte ein globales Plastikabkommen auf den Weg gebracht werden. Juhu, juhu. Einstimmig stimmt nämlich die Delegation für die Einsetzung eines zwischenstaatlichen Verhandlungskomitees, die das internationale Abkommen aushandeln soll. Ziel ist es hierbei, dass die Vereinbarung spätestens 2024 oder Ende 2024 rechtsverbindlich auf den Weg gebracht wird. Kommen wir mal jetzt ganz kurz zur deutschen Bundesregierung wieder. Die deutsche Bundesumweltministerin Steffi Lemke sprach sich nämlich positiv aus und nannte das Abkommen ein historisches Ergebnis und wäre vergleichbar mit dem Pariser Klimaabkommen. Ob das jetzt so ist oder nicht, sei mal dahingestellt, ist ein krasser Vergleich, aber well done. Genauso positiv findet sie es, dass die internationale Staatsgemeinschaft sich darauf verständigt habe, gegen Plastikmüll vorzugehen. Also juhu, juhu, sehr schön, was da auch seitens der Bundesregierung kommt. Bei den Verhandlungen, vielleicht mal wieder zurück dazu, über das Abkommen soll der vollständige Lebenszyklus von Plastik unter die Lupe genommen werden. Und dazu zählen beispielsweise die Herstellung, Gebrauch, Entsorgung im Müll oder auch Recycling im Sinne der Wiederverwendung. Die Verhandler können zahlenmäßig Höchstgrenzen unverbindliche freiwillige Maßnahmen gegen Plastikmüll an Land und im Meer festlegen, was eigentlich sehr positiv ist, vor allen Dingen, wenn es um ja, Verschmutzung der Meere geht. Das müssen wir nämlich ganz schnell abstellen, weil ich weiß nicht, ob du es schon wieder gehört hast, die Korallen beispielsweise auch im Great Barrier Reef sind wieder am Verblassen, was ja ein ja bedenkliches Zeichen eigentlich ist. Aber gut, weg von diesem Exkurs. Es gibt auch Kontroll- und Hilfsmaßnahmen für ärmere Länder. Die gehören nämlich auch zu diesem Verhandlungsmandat. Und die Verhandlungen der UN-Umweltversammlung sollen in der zweiten Jahreshälfte beginnen. Sie stehen allen Mitgliedstaaten der UN, der UNO offen. Kurz ein Reminder vielleicht an euch Brainies, um diese Wichtigkeit des Problems zu erfassen, warum ich das jetzt hier gerade überplatziere. 2019 wurden rund 460 Millionen Tonnen Plastik produziert. Lasst euch mal diese Zahl erstmal auf der Zunge zergehen. Davon landeten 353 Millionen Tonnen im Müll. Also rund 80% eigentlich. Nur 10% des weltweiten produzierten Plastiks wird derzeit wiederverwendet. 22% landen auf wilden Müllhalden oder werden ungeschützt in der Umwelt entsorgt. Wie die Organisation für Wirtschaft und Zusammenarbeit, kurz, die kennt ihr bestimmt auch, OECD, auflistete. Ja, vielleicht mal ganz kurze Korrektur. 353 Millionen Tonnen im Müll, wenn ich das jetzt richtig zusammenzähle, waren das dann 68%, sorry, nicht 80. Aber das ist krass, dass tatsächlich nur 10% wiederverwertet werden und 22% eigentlich überall rumschwirren. Wir müssen was tun gegen den Plastikmüll.
Ja, in dem Zusammenhang Plastik ist ja auch immer die Rede von Mikroplastik beispielsweise. Und um auch nochmal deutlich zu machen, kam jetzt auch gerade diesen Monat eine Meldung raus, dass niederländische Forscher zum ersten Mal Mikroplastikpartikel im menschlichen Blut nachgewiesen haben.
Geil. Yay.
Bisher kannten wir das ja immer nur von Tieren, insbesondere von Fischen, wo das nachgewiesen wurde. Jetzt ist das auch anscheinend beim Menschen
angekommen. Ja, wird Zeit, Vegetarier zu werden. I swear, ohne Scheiß, esse nur noch Tofu. Naja, vielleicht sollten wir uns in diesem Sinne ein bisschen Ablenkung gönnen, oder?
Gute Idee. Und hier ist sie, die Late Machado Playlist für gute Musik in schwierigen Zeiten. Und da frage ich dann als allererstes den lieben Noah, was haust du denn auf die Playlist?
Ein 80s-Song. Ein 80s-Song, der in American Horror Story relativ oft gespielt wird. Von Kim Carnes, nämlich Betty Davis Eyes. Und du, Tobi?
Kenn ich. Ja, ich hatte ja schon angekündigt, ne, aufgrund des aktuellen Anlasses, Taylor Hawkins, Rest in Peace, Foo Fighters Songs. Und als allererstes setze ich einen Song auf die Playlist, der nicht einfach nur ein guter Foo Fighters Song ist, sondern für alle, die sich für Schlagzeug interessieren oder Schlagzeug mögen, auch ein besonders cooler Song ist, weil sehr anspruchsvolle Schlagzeugparts, sehr coole Fill-ins und so weiter und so fort. Hört euch den mal an mit dem Schwerpunkt des Hören auf das Schlagzeug, nämlich von den Foo Fighters den Song Everlong.
Dachte ich mir irgendwie, warum auch immer, ich hab's schon im Kopf. Okay. Wir sind im zweiten Teil und es geht jetzt ein wenig um die Ukraine. Das haben wir euch ja schon angekündigt. Vielleicht habt ihr es mitbekommen als kleiner Einstieg vorab. Es gab letzte Woche ein super Ereignis, nämlich Sounds of Peace zusammen für die Ukraine. Am letzten Wochenende gab es nämlich, eine Bekundung, eine Solidaritätsbekundung eigentlich. Genau, mehr als 15.000 Menschen besuchten nämlich am 20.03. das Friedenskonzert Sounds of Peace in Berlin. Und zusammen mit Künstlern wie zum Beispiel Clüso, Peter Maffay, Larry und Co. fanden riesige Solidaritätsbekundungen am Brandenburger Tor statt, um der Ukraine die Unterstützung zu bekunden, welche aktuell ja immer noch von Russland angegriffen wird. Auch die Frau des Kiewer Bürgermeisters, Natascha Klitschko, trat als stellvertretende Figur auf und animierte die DemonstrantInnen mit Worten wie, dass es nur zusammen zu einem Frieden kommen kann. Sowohl in weiteren Metropolen, jetzt auch bei uns in Hamburg, fanden weitere Protestaktionen mit mehreren tausenden TeilnehmerInnen statt, um der Ukraine die Solidarität zu zollen. Aber auch in unserem Nachbarland Österreich wurde ein großes Benefizkonzert in der Hauptstadt Wien abgehalten. Von mehr als 40.000 Zuschauern im Ernst-Happel-Stadion spielten Dutzende Musiker nämlich gratis ihre Lieder, darunter auch bekannte Bands, ich weiß nicht, ob du sie kennst, wie Bilderbuch und Wanda.
Bilderbuch habe ich schon mal gehört.
Hast du schon mal gehört?
Ja, aber Wanda sagt mir nichts.
Ja, Wanda ist ein bisschen spezieller, ist auch so ein bisschen Indie-lastig, aber auch eine schöne Band, kann man sich mal reinziehen.
Wandern ist des Müllers Lust.
Genau, so sieht das aus. Aber aktuell, durch den Ukraine-Krieg verändern sich ja auch Nahrungsmittellieferengpässe. Du hast es mitbekommen, Sonnenblumenöl ist knapp.
Ja, nicht nur das Sonnenblumenöl ist knapp, was ja auch wieder zu irgendwelchen abstrusen Geschichten führt, weil es ja irgendwie in Verschwörerkreisen ja auch darum geht, aufgrund der Spritpreise anstattdessen Sonnenblumenöl in den Tank zu kippen und so. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall Ernährung im Allgemeinen. Ne? Also die Ukraine, Teile von Russland natürlich auch, gelten ja auch so als Kornkammer Europas. Nicht nur Europa, sondern vor allen Dingen Nordafrika ist davon betroffen und Russland versucht im Schwarzen Meer auch ganz aktiv Getreidetransporte zu unterbinden, indem dort Schiffe sozusagen als Geiseln genommen werden oder auch sogar versenkt werden, Schiffe, die Getreide transportieren sollen, um dann gezielt letzten Endes in anderen Teilen der Welt auch Hungerkatastrophen, ich will jetzt nicht sagen auszulösen, aber zumindest zu beschleunigen und Hunger international als Waffe auch zu benutzen von Putin. Das ist schon krass und ich möchte auch noch kurz was sagen zum Thema Berlin, weil du Sound of Peace da gerade angesprochen hast. In Berlin ermittelt im Übrigen auch der Staatsschutz, weil der Verdacht besteht, dass Russlands Geheimdienste in Deutschland versuchen, Helfer, die sich für die Ukraine engagieren, halt zu sabotieren. Zum Beispiel sind da von Personen, die sich für die Ukraine engagiert haben, die sich um die Organisation von Flüchtlingstransporten und so gekümmert haben, bei denen ist in die Wohnung eingebrochen worden. Dort wurde dann weißes Pulver auf Tischen verstreut und zusammengerollte Kassenbons dahingelegt, dass das so aussieht wie Drogenkonsum und so. Und das ist wohl angeblich zurückzuführen auf die Aktionen von russischen Geheimdiensten.
Die also das ist da so auch abgefuckt, ne?
Ja, der Krieg, der da in der Ukraine stattfindet, findet auf ganz vielen verschiedenen Ebenen statt. So, da müssen wir uns nichts vormachen. Also beispielsweise habt ihr Brainies ja vielleicht auch gehört, dass es immer um diese, insbesondere bei der Stadt Mariupol, aber auch bei anderen Städten, um diese Einrichtung von sogenannten humanitären Korridoren geht, die es den Menschen ermöglichen sollen, aus den Städten zu fliehen. Und da war es ja am Anfang so, dass Russland auch angeboten hat, solche humanitären Korridore einzurichten, allerdings immer nur nach Russland. Und das hat die Ukraine verständlicherweise natürlich abgelehnt. Und jetzt gibt es erste Berichte, dass Russland ganz aktiv in der Ukraine halt ukrainische Zivilisten nach Russland verschleppt, die in Busse einlädt, denen ihre Papiere abnimmt und die dann nach Russland karrt. Passt ja auch zu dem Narrativ von Putin, der davon in seiner eigenen Propaganda davon gesprochen hat, dieses Land zu säubern.
Absolut abgefuckt. Es klingt wie ein ganz, ganz schlechter Hollywood-Streifen, der mit Millionen finanziert wurde, um Special Effects reinzuknallen, die überhaupt nicht Sinn und Zweck sind. Aber egal. Scheiß Vergleich, ist ja auch egal.
Ja, es ist krass, was da passiert. Und dieser Krieg ist eben halt nicht nur schrecklich, weil er ein Krieg ist, sondern wie ich eben schon gesagt habe, ne, auf unterschiedlichsten Ebenen. Da findet auch ganz viel in Social Media natürlich statt, weswegen es manchmal kaum zu ertragen ist. Noah sagt das ja auch vorhin, sich Social Media alles Mögliche anzugucken, weil man dann überhaupt gar nicht umhin kommt, da irgendwelche Bilder oder Videos zu sehen, die man vielleicht überhaupt gar nicht sehen möchte. Ist auf jeden Fall schon eine krasse Geschichte, überhaupt keine Frage.
Genau so ist
es. Was da auch propagandamäßig passiert, interessanterweise. Es ist ja auch so, dass natürlich auch die viele Verschwörungstheoretiker da jetzt voll aufgesprungen sind und gesagt haben, Putin ist eigentlich der Erlöser der Welt. Wir müssen jetzt Putin unterstützen. Und der ist der, der uns von diesen ganzen kindermordenden und bluttrinkenden Eliten befreit. Und mal ganz abgesehen davon haben die USA ja mit der Ukraine zusammen in biochemischen Labors in der Ukraine das Coronavirus im Übrigen ja auch gezüchtet und freigesetzt. So, das sind auch so Narrative, die rumgehen. Gibt tatsächlich auch mittlerweile deutsche Influencer, die dann für Putin Partei ergreifen, was auch interessant ist. Und viele deutsche Radikale, Rechtsradikale, die jetzt gerne auch in die Ukraine gehen, um dort im Krieg mitkämpfen wollen. Gibt es ja auch viele mittlerweile. Das gibt ja in der Ukraine auch eine, ja, ich nenne es jetzt mal eine Fremdenlegion oder es ist ein Freiwilligenregiment oder so heißt das, wo Leute aus aller Herren Länder hinkommen können, um im Krieg mitzukämpfen.
Gegen Russland?
Gegen Russland, genau.
Okay. Ich dachte jetzt, die würden für Russland dann auftreten.
Nee, also gerade die Rechtsradikalen, da es ja so diese Erzählung von Putin auch gibt, die Ukraine müsste entnazifiziert werden, ist es für die Rechtsradikalen natürlich viel attraktiver, auf der ukrainischen Seite zu sein. In der Tat ist da ja auch was Wahres dran. Es gibt dieses Azov-Regiment, was nach dem Azovschen Meer benannt ist, was tatsächlich aus ukrainischen rechtsgerichteten, sehr rechtsgerichteten Leuten besteht. Was jetzt im Krieg natürlich irgendwie keine Rolle spielt, weil die trotzdem für die Ukraine kämpfen. Aber nichtsdestotrotz ist das schon etwas, wo ein kleines Fünkchen Wahrheit an der Erzählung von Putin dran ist. Allerdings prozentual gesehen zu den gesamten Streitkräften der Ukraine hat dieses Azov-Regiment halt eine Größenordnung von 1% ungefähr. Also eine geringere Größenordnung Rechtsradikale, als wir hier wahrscheinlich in Deutschland haben. Aber das wird für die Propaganda natürlich sehr schön oder sehr dankbar aufgegriffen und verbreitet, das Ganze.
Ja, klar. Krass. Okay, ja, aber es geht auch, wie kriege ich jetzt den Bogen rüber zu meiner Nachricht? Hahaha. Es geht ja auch darum, überhaupt russische Bürger erstmal davon zu überzeugen, dass Putin da eigentlich nichts Gutes im Schilde führt. Und da hat sich quasi ja, die Litauische Eisenbahngesellschaft Gedanken gemacht. Es gibt
Ah,
jetzt nämlich
was haben die denn
eine
gemacht?
Kriegsfotoausstellung an einem litauischen Bahnhof, nämlich am Bahnhof von Vilnius. Will die litauische Eisenbahn russische Bahnreisende über den Krieg in der Ukraine informieren, indem eine Fotoausstellung mit Bildern der Kriegszustände gezeigt wird. Die Ausstellung wurde am 25.03., also vor 2 Tagen, an einem Bahnsteig, an dem Transitzüge von Moskau in die russische Exklave Kaliningrad fahren, von der Stadt
Kaliningrad, wenn ich dich da
Kaliningrad, vielen Dank, fahren von der staatlichen Bahngesellschaft eröffnet. Ganz schön schlau,
Eine
wie ich finde eigentlich. Es wurden nämlich 24 Bilder in der Sichthöhe platziert oder in einer Sichthöhe platziert und angebracht, in der sie von den PassagierInnen im Zug gesehen werden können. Und auf den Bildern sind Motive zu sehen, wie zum Beispiel Kriegsverletzte, trauernde Menschen, aber auch zerstörte Gebäude. Und das soll dazu führen, dass diese Betrachter emotional noch mehr gecatcht werden und sich die Frage stellen, naja, beziehungsweise, da ist ja auch noch eine Frage drauf abgedruckt, das habe ich gar nicht genannt. Heute tötet Putin die friedliche Bevölkerung der Ukraine. Sind Sie damit einverstanden? Und deswegen finde ich das eigentlich ganz sinnvoll. Die Leute werden da emotional gecatcht. Das ist jetzt nicht irgendwie aufdringlich. Und sie werden zum Nachdenken angeregt, ob Putin da überhaupt das Richtige macht. Durch diese Aktion erhofft sich natürlich die Bahngesellschaft, die gravierende Situation in der Ukraine abbilden zu können, welche durch Russland und weiterhin durch Putin und die Unterstützung und Akzeptanz dieser russischen Bürger gebilligt wird. Täglich verkehren über das baltische EU- und NATO-Land mehrere Transitzüge von und nach Kaliningrad, die langsamer fahren müssen, wenn sie diesen Bahnhof von Vilnius passieren. Und somit entsteht natürlich ein Wirkungseffekt, welcher hoffentlich viele, viele Menschen für das aktuelle Geschehen sensibilisiert und Klarheit bringt, was Putin für ein machtgesteuerter Präsident eigentlich ist. Und dass die Akzeptanz der Bürgerschaft maßgeblich davon abhängt, dass dieser Krieg weiter überhaupt existieren kann.
Ja, ich wollte gerade im Übrigen sagen, dass meine Oma, die ja schon längst nicht mehr lebt, die ist in Kaliningrad geboren. Früher hieß das ja Königsberg. Und genau, das fiel mir dabei nur ein. Ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Aktion, denn das muss man ja auch sagen in diesem ganzen Konflikt, das verschärft sich ja auch, dass große Teile der russischen Bevölkerung auch nur oder immer eingeschränktere Möglichkeiten überhaupt haben, sich zu informieren, dadurch, dass ja Putin systematisch auch erstens andere nicht staatsgelenkte Medien verbietet und auch Social Media halt mehr und mehr einschränkt. Also Facebook, Instagram sind ja mittlerweile verboten, Twitter ist verboten in Russland. Telegram, glaube ich, ist noch erlaubt. Da erfüllt Telegram in Russland tatsächlich mal eine positive Funktion, dass man sich da noch so ein bisschen informieren kann. YouTube ist, glaube ich, zumindest eingeschränkt auch noch nutzbar, aber das ist ja auch nur eine Frage der Zeit. Und es sind ja in der Zwischenzeit auch etliche Gesetze erlassen worden, die es eben halt auch verbieten, den Krieg Krieg zu nennen und über irgendwelche politischen Sachen
Wie
Krieg
wird das
zu
nochmal
berichten.
genannt? Befreiungsaktion?
Nein, militärische Sonderoperation.
Ah, genau, so.
Weil es geht ja letzten Endes darum, Ukraine zu entnazifizieren. Und das ist die Sonderoperation an der ganzen Geschichte.
Weißt du, was ich so krass finde, dass halt super viele russische Bürger das einfach nicht blicken. Sie ist nicht, also es war ja letztens noch die Ansprache von Putin, das hast du wahrscheinlich mitbekommen, wo er irgendwie 10 Minuten abgeschaltet war. Danach wurde trotzdem diese Rede einmal ausgestrahlt. Er hat da vor 20.000
In
Menschen,
dem Stadion da.
ja, hat er da seine Rede gehalten und die haben
Ja.
ihm zugejubelt, was das Zeug geht.
Wussten Sie aber auch, das sind ja Leute im Stadion gewesen, die fast, also die meisten davon Staatsbeschäftigte waren. Und denen wurde ja gesagt, ihr müsst daran teilnehmen und denen zujubeln, ansonsten seid ihr euren Job los.
Ah,
Das war ja auch organisiert mit Bussen, dass sie da hingekarrt werden und so. Reine Propagandaveranstaltung.
ja, klar.
Das ist das, was wir da jetzt erleben, worüber wir den Kopf schütteln und das nicht verstehen können, ist astreine Kriegspropaganda. So funktioniert das nun mal im Krieg. Das war, also ich will jetzt nicht immer diesen Vergleich bemühen, aber das war ja kurz vorm und im Zweiten Weltkrieg in Deutschland nicht anders. Mhm. Ja, da war ja auch, da gab es einen Propagandaminister und da war ganz klar gesteuert, welche Informationen über die regulären Medien an die Bevölkerung weitergegeben werden. Ne? Ja, ganz genau. Mhm. Und nichts anderes erleben wir da jetzt auch. Also da mache ich tatsächlich auch, für so vieles mache ich den Russen überhaupt gar keinen Vorwurf. Es sind ja nicht die Russen, die daran schuld sind. So, es ist Putin und ich verwehre mich, oder ich bin da auch absolut dagegen, dass jetzt irgendwelche Aktionen gegen russische Menschen gestartet werden, was ja auch schon passiert ist in Deutschland, so irgendwelche gewalttätigen Übergriffe oder so, die können da überhaupt gar nichts, ich will nicht sagen, dass die überhaupt gar nichts dafür können,
nicht.
Aber ne, und jeder von uns muss sich selber auch mal fragen, würden wir denn, wenn wir dort in Russland leben würden, würden wir denn im Moment jetzt auf die Straße gehen und sagen, ey Putin, das hör auf damit und wir wollen den nicht mehr und Putin weg und so weiter und so fort, wenn wir wüssten, dass wir da von der Straße wegverhaftet werden mit ungewissem Ausgang. Ich meine, da gibt es Leute, mittlerweile reicht es in Russland aus, auf der Straße zu stehen und ein leeres Blatt Papier in die Luft zu halten, wo noch nicht mal was draufsteht. Schon dafür wird man verhaftet. So, oder man wird schon sogar verhaftet. Ich habe ein Interview gesehen mit einer Frau, ich weiß nicht, ob es im deutschen Fernsehen war, mit einer Frau, die sich sogar pro Putin geäußert hat. Und die ist da vor laufender Kamera verhaftet worden, einfach nur, weil sie mit Journalisten geredet hat.
Das ist so absurd. Es ist einfach so absurd, was da aktuell abgeht und ich verstehe es auch nicht. Also ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Das ist für mich ein ganz krasses, fremdes Bild von so werden Menschen behandelt. Also
es ist tatsächlich, das ist ja gar keine Kritik an dir oder so, aber du gehörst halt zu einer Generation.
Ich kenne das nicht.
Genau, einfach. Also kalter Krieg habt ihr nicht miterlebt und in den letzten, keine Ahnung, 20, 30 Jahren hat es ja in Europa auch keinen wirklich nennenswerten, nein, das ist falsch, um Gottes Willen. Es hat auf dem Balkan natürlich Krieg gegeben, Völkermord in Srebrenica und so weiter, ganz schreckliche Sachen. Aber das jetzt hat in der doch nochmal so eine andere Dimension, weil es halt so ein richtiger Angriffskrieg ist mit allem, was dazugehört. Und ja, wir haben in den letzten Jahrzehnten vor allen Dingen hier in Deutschland ja in so einer Blase des Wohlstands und Friedens gelebt und haben immer gesagt, ach hier, Armeen braucht doch kein Mensch und Frieden überall und niemand wird uns was tun und bla bla bla. Und auf einmal ist das anders.
Es ist anders. Es sollte auch ganz schnell wieder anders werden, nämlich in Richtung Frieden. Und
ja, wir werden sehen, wie lange das dauert. Meine Prognose ist da leider nicht allzu, oder meine Erwartung ist da nicht allzu rosig tatsächlich. Der nächste Monat wird wieder sehr interessant, was Putin sich da alles einfallen lässt, weil offensichtlich sein Krieg ja nicht so nach Plan verläuft, wie er sich das vorstellt. Und wenn so ein kranker, machthungriger Diktator sich in die Enge gedrängt fühlt, wer weiß, wozu der so fähig ist.
Wir werden berichten und jetzt werden wir erstmal eine Runde berichten, was wir als nächstes auf die Late Night Show Playlist setzen, oder?
Jawohl! Und hier ist sie wieder, die Late Machado Playlist, eure Musik für gute Laune in schweren Zeiten. Noah, was setzt du als nächstes
auf? Ach, jetzt nachdem wir so ein relativ negatives Thema hatten, was mich so erschüttert hat, brauche ich ein bisschen Musik, die meine Ohren zum Schlackern bringt. Und da habe ich mir den Song Paddling Out von Mike Snow rausgesucht und auf die Late Machado Playlist gesetzt. Und du, Tobi, von den Foo Fighters heute?
Natürlich, von den Foo Fighters habe ich als zweites den Song Doa.
Doa.
Nicht Doa, Noah, Doa, sondern Doa.
Ja, ich würde mal sagen, dann kommen wir auch schon zur
AfD Infobox! Yeah, yeah, yeah. Wir berichteten vor, ich glaube, in der letzten Monatsrückblicksendung oder in der Januarsendung, weiß ich nicht genau. Es geht um Jens Meyer, den ehemaligen Abgeordneten der AfD, der nicht wiedergewählt wurde und wieder als Richter arbeiten wollte, der er ja ist oder war. Und da hatten wir uns noch drüber aufgeregt, dass das ja alles so aussieht, als würde er das auch dürfen. Und ja, jetzt hat man dann doch wieder auf uns gehört und hat dem die Amtsgeschäfte untersagt. Und jetzt geht es darum zu entscheiden, wie können wir den in den vorzeitigen Ruhestand versetzen. Also auf jeden Fall als Richter darf der erstmal nicht wieder tätig sein, was gut ist.
Finde ich auch gut. Ein weiterer AfD-Fraktionspolitiker bzw. Bezirkspolitiker ist er, nämlich Sükrü Çelikkaya, musste aus der AfD austreten, denn das LKA ermittelte gegen diesen Berliner AfD-Politiker wegen einem gefälschten Impfpass. Der Junge ist nämlich Arzt und gab eigentlich den Leuten Corona-Impfungen, plus sein eigener Impfpass war womöglich gefälscht.
Na, und wo wir gerade beim Landeskriminalamt sind, Halleluja, kann ich nur sagen, im Monat März ist die Entscheidung gefallen. Der Verfassungsschutz hat die gesamte AfD zum Rechtsextremismus-Verdachtsfall erklärt. Endlich, da haben wir ja auch schon oft drüber geredet, dass da eine Entscheidung ins Haus steht. Endlich ist sie da.
Genau, und jetzt kann auch gegen die AfD ermittelt werden. Juhu.
Kann nicht nur ermittelt werden, ne, sondern Verdachtsfall, das bedeutet ja, dass bestimmte Ermittlungsmethoden auch einfach verwendet werden dürfen. V-Leute dürfen angeworben werden, Telefone dürfen abgehört werden und solche ganzen Geschichten.
Genau, und das war ja vorher nicht erlaubt, deswegen meinte ich auch, jetzt kann es richtig losgehen. Aber weißt du, was jetzt gerade auch richtig losgeht? Nämlich die Verschwörungs-Vibes.
Ja, diesen Monat mal ein bisschen anders als sonst, denn es geht nicht um irgendwelche Sachen, die Verschwörungstheoretiker gepostet haben oder sonst irgendetwas, sondern es geht um eine Bewegung, nämlich die sogenannte Birds Aren't Real Bewegung.
Das ist doch klar, und wissen wir alle.
Genau.
Die sind nicht echt.
Bevor ihr jetzt die Augen verdreht, das ist keine Bewegung von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, sondern das ist eigentlich eine Bewegung gegen Verschwörungstheorien, die allerdings wiederum aus einer abstrusen Verschwörungstheorie besteht. Entstanden ist das Ganze in Amerika mit der Erzählung, wie der Name das schon sagt, dass die Vögel, die wir so am Himmel sehen, gar nicht mehr echt sind, sondern in den letzten Jahren sind alle Vögel ausgetauscht worden gegen Drohnen, die uns überwachen sollen. Was auch der Grund ist, warum Vögel oder diese Drohnen so oft auf Stromleitungen sitzen, weil sie sich dort wieder aufladen können. Das ist also so das Basisfragment dieser Erzählung.
Wireless Charging Birds,
kennen wir doch alle. Und die Idee dahinter ist, und das hat in den USA auch schon funktioniert, dass die Leute der Birds Aren't Real Bewegung sich auf Kundgebungen von anderen Verschwörungstheoretikern begeben. Zum Beispiel gab es da, oder nicht nur Verschwörungstheoretikern, zum Beispiel gab es da eine Demonstration gegen Abtreibung. Und da sind halt die Birds Aren't Real Leute aufgetaucht und haben diese Demonstration benutzt, um ihre Birds Aren't Real Messages rüberzubringen, was zur Folge hatte, dass die eigentliche Kundgebung sich aufgelöst hat, weil die Leute gesagt haben, das, was diese Leute sagen, ist ja so abstrus, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Und deswegen wieder nach Hause gegangen sind. Und so versucht man eben halt, andere Verschwörungstheorien zu bekämpfen, indem man sich darunter mischt und noch viel abstrusere Sachen dann eben einfach behauptet.
Ja, warum nicht? Ist doch auch eine gute Sache.
Genau.
Welcher psychologische Effekt dahinter wirkt, das werden wir dann mal in der nächsten Folge herausfinden. Aber jetzt kommen wir erstmal nach dieser ganzen negativen Dreckscheiße.
Richtig.
Zu positiven Good News für eure Seele. Balsam für eure Seele.
Genau. Was hast du denn da so mitgebracht?
Ja, Pinkeln für Power habe ich heute mitgebracht.
Pinkeln für Power.
Man soll pinkeln zur Stromerzeugung. Es gibt nämlich jetzt mikrobielle Brennstoffzellen, die gefunden wurden oder entdeckt wurden. Und die verwandeln Urin in elektrische Energie. Das nützt Orten ohne stabile Stromversorgung. Vor allem aber lässt sich die Technologie weltweit zur Wasserreinigung einsetzen.
Das ist interessant. Findet das schon irgendwo Anwendung? Ich meine, kann ich trotzdem ganz normal in meine Toilette pinkeln oder soll ich das jetzt irgendwo in meiner Wohnung sammeln, in einem Eimer und dann irgendwo hinbringen?
Warte. Ich guck mir, warte mal. Auf Pipa umzurüsten ist laut Nicht schwer. Toiletten werden mit einer Urinableitung ausgestattet. Okay. Dadurch wird Festes von Flüssigem getrennt und so der Rohstoff zur Stromerzeugung gewonnen.
Also ist das technisch möglich, aber es ist eben halt noch nicht umgesetzt.
Ganz genau so ist es. Also so Strom umgesetzt, aber noch nicht so in der Masse. In der Masse. Okay. Was hast du mitgebracht, Tobi?
Ja, eine kurze Meldung aus der Welt des Fußballs tatsächlich. Eine sehr schöne Aktion vom BVB, Borussia Dortmund. Der Verein lässt nämlich geflüchtete Fußballer aus der Ukraine bei sich mittrainieren und die Leute sich dort fit halten. Und da kann ich nur sagen, Hut ab Dortmund, gute Aktion.
Yeah, yeah. Kommen wir vom Fußball hin zu Covid. Es gibt nämlich den Patentschutz, da gibt es ja aktuell sehr viele Debatten drüber und der Patentschutz für Covid-Impfstoffe wird anscheinend gelockert. EU, USA, Indien und Südafrika haben sich nämlich in dem brisanten Streit auf einen vorläufigen Kompromiss geeinigt. Wird der akzeptiert, können Hersteller in Entwicklungsländern künftig Technologien von BioNTech nutzen.
Na, endlich kommt da mal ein bisschen Bewegung in diese Diskussion, haben wir ja auch oft genug schon gefordert. Ja, zu guter Letzt, ich hatte es schon angekündigt, Stichwort Ölverbrauch, beziehungsweise wie können wir schnell, kurzfristig auch, den Ölverbrauch reduzieren. Und da hat die sogenannte Internationale Energieagentur, IEA heißt die, einen 10-Punkte-Plan veröffentlicht. Und laut diesem 10-Punkte-Plan könnte man in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften, wo Deutschland zweifelsohne ja auch dazu gehört, die Ölnachfrage innerhalb der nächsten 4 Monate um 2,7 Millionen Barrel pro Tag senken.
Wow.
Und diese 10 Punkte, die möchte ich euch eben kurz einmal vortragen. Das geht los mit dem ersten Punkt, Reduzierung der maximalen Geschwindigkeit auf Autobahnen um mindestens 10 km/h. Da will ich dazu sagen, dass das ein Tempolimit 130 ja ohnehin schon lange diskutiert wird und von Wissenschaftlern unumstritten ist, dass das nützlich ist. Dann nach Möglichkeit bis zu 3 Tage pro Woche von zu Hause arbeiten. Dritter Punkt, autofreie Sonntage in Städten. Ich würde da Autos generell.
Gab schon mal.
Ja, es gab auch allgemein autofreie Sonntage, dass man ohne Ausnahmegenehmigung sonntags überhaupt gar kein Auto fahren durfte, egal wo. Ist zwar schon lange her, aber hat schon mal gegeben. Mhm. Dann die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel verbilligen und Anreize für Mikromobilität, Gehen und Radfahren schaffen. Da haben wir ja jetzt auch hoffentlich schon dann ab Mai, glaube ich, diese 9 € für 90 Tage. Wobei mittlerweile auch diskutiert wird, ob es nicht vom Verwaltungsaufwand her einfacher ist, das einfach 90 Tage kostenlos zu machen. Alternativer Zugang von Privatfahrzeugen zu Straßen in Großstädten ist dann der fünfte Punkt. Sechster Punkt, mehr Carsharing und Einführung von Praktiken zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs. Siebter Punkt, Förderung des effizienten Fahrens von Lastkraftwagen und Auslieferung von Waren. Achter Punkt, Einsatz von Hochgeschwindigkeits- und Nachtzügen anstelle von Flugzeugen, wo immer dies möglich ist. Neunter Punkt, vermeiden Sie Geschäftsflüge, wenn es alternative Möglichkeiten gibt. Und zehnter Punkt, Förderung der Einführung von Elektrofahrzeugen und effizienteren Fahrzeugen. Unterm Strich gibt es also einige von diesen 10 Punkten, die schon umgesetzt werden. Andere von diesen 10 Punkten, die unfreiwillig aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen, Stichwort Corona, immer noch umgesetzt werden. Und andere Punkte, wo man noch ein bisschen mehr Gas geben könnte. Aber hier stecken ja auch so ein paar Sachen drin, die jeder Einzelne von uns einfach machen kann und somit auch einen Beitrag leisten kann.
Und damit habt ihr ja quasi schon eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommen, was ihr jetzt die Woche über tun sollt. Und damit haben wir unsere Fakt-Mai-März-Sendung für heute abgeschlossen und so kommen zum Schluss.
Ja, kommt zum Schluss. Nächste Woche haben wir wieder unsere philosophische Serie. Da machen wir eine Reise durch die Geschichte der Philosophie, bevor wir dann in dieser Serie einsteigen in konkrete philosophische Themen. Und dieser Monatsrückblick, trotz der zahlreichen negativen Nachrichten, hat mir auch mal wieder Freude gemacht. Danke fürs Zuhören, liebe Brainies. Ich hoffe, das war auch diesen Monat wieder interessant für euch und wir freuen uns auf den nächsten Monat.
Genauso ist es nämlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, Philosophie ist am Start. Und bis dahin, Tobi, werd gesund mit Covid und wir hören uns dann auch schon in ein paar Tagen.